Übersetzung. Auf den Vaikuntha-Planeten weilt die höchste Persönlichkeit Gottes, die die ursprüngliche Person ist und die durch die vedische Literatur verstanden werden kann. Der Herr ist von der unverunreinigten Erscheinungsweise der Tugend erfüllt, die keinen Raum für Leidenschaft oder Unwissenheit lässt. Er sorgt für den religiösen Fortschritt der Gottgeweihten. Erläuterung. Das Königreich der höchsten Persönlichkeit Gottes im spirituellen Himmel kann durch keinen anderen Vorgang verstanden werden als durch das Hören der Beschreibung der Veden. Niemand kann dorthin gehen und es sich ansehen. Auch in der materiellen Welt kann jemand einen weit entfernten Ort nur anhand authentischer Bücher verstehen, wenn er nicht imstande ist zu bezahlen, um mittels motorisierter Fahrzeuge dorthin zu gelangen. In ähnlicher Weise befinden sich die Vaikuntha-Planeten im spirituellen Himmel, jenseits des materiellen Himmels. Die modernisierten Wissenschaftler, die versuchen, durch das Weltall zu reisen, haben Schwierigkeiten, auch nur den nächsten Planeten, den Mond, zu erreichen, ganz zu schweigen von den höchsten Planeten im Universum. Es besteht keine Möglichkeit, dass sie über den materiellen Himmel hinaus gelangen, in den spirituellen Himmel eingehen und die spirituellen Planeten, die Vaikunthas, mit eigenen Augen sehen können. Das Königreich Gottes im spirituellen Himmel kann daher nur anhand authentischer Beschreibungen aus den Veden und Puranas verstanden werden. In der materiellen Welt gibt es drei Erscheinungsweisen materieller Eigenschaften, nämlich Tugend, Leidenschaft und Unwissenheit. Aber in der spirituellen Welt gibt es keine Spur der Erscheinungsweisen der Leidenschaft und Unwissenheit. Es gibt dort nur die Erscheinungsweisen der Tugend, die nicht im geringsten von Unwissenheit und Leidenschaft verunreinigt ist. In der materiellen Welt ist selbst ein Mensch, der völlig tugendhaft ist, manchmal der Verunreinigung durch die Erscheinungsweisen der Unwissenheit und Leidenschaft unterworfen. In der Vaikuntha-Welt, dem spirituellen Himmel, aber besteht nur die Erscheinungsweise der Tugend in ihrer reinen Form. Der Herr und seine Geweihten wohnen auf dem Vaikuntha-Planeten und sie sind von der gleichen transzendentalen Qualität, nämlich Shuddha-Sattva oder der Erscheinungsweise reiner Tugend. Die Vaikuntha-Planeten sind den Vaishnavas sehr lieb. Damit die Vaishnavas sich dem Königreich Gottes mehr und mehr nähern können, hilft der Herr seinen Geweihten persönlich. Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutare Madhavakti Vedanta Swami Sinamine Namaste Sarasati Devam Gauravani Pracharine Nirashesha Sanyavadi Paskacharya Sitarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadha Sivasadi Gaurabhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Yatra Chadya Bhumana Se Bhagavan Shabda Gochara Sadvam Vishapya Virayang Svanam No Mridayang Vrisha. Übersetzung. Auf dem Vaikuntha-Planeten weilt die höchste Persönlichkeit Gottes, die die ursprüngliche Person ist und die durch die vedische Literatur verstanden werden kann. Der Herr ist von der unverunreinigten Erscheinungsweise der Tugend erfüllt, die keinen Raum für Leidenschaft oder Unwissenheit lässt. Er sorgt für den religiösen Fortschritt der Gottgeweihten. In der materiellen Welt besteht alles aus einer Manifestation der materiellen Energie, welche durch die drei Erscheinungsweisen Tugend, Leidenschaft und Unwissenheit beeinflusst wird. Alle Farben, alle Menschen, alle Tiere, alle Pflanzen, alle Gedanken, alles, nicht einmal die Halbgötter auf den höheren himmlischen Planeten können sich diesen Einfluss durch die drei Erscheinungsweisen entziehen. Sie werden kontrolliert. In der spirituellen Welt jedoch gibt es keinen Einfluss der drei Erscheinungsweisen, sondern Vishuddha-Sattvam. Vishuddha-Sattvam ist der geläuterte Zustand. Es ist ein Zustand, in dem sich der höchste Herr befindet und seine Manifestation, die ihn umgibt, umgeben. wie zum Beispiel das Königreich Gottes und die ewig befreiten Diener. All dies ist also wie Shuddha Sattvam. Kein Einfluss der Erscheinungsweise der materiellen Natur, sondern Sattvam in Vishuddha, Tugend oder Reinheit in ihrer geläuterten Form. Weil dort alles aus einer Substanz befindet, als Chinmaya, kann unser weltlicher Geist, der nur Dinge in dieser materiellen Welt gesehen hat, kaum sich die Manifestation dort vorstellen. Gestern hatten wir in Wiesbaden eine Diskussion über das Thema Krishna. Die Frage war, einmal wird Krishna blau-schwarz dargestellt, das andere Mal in einer weißen Hautdünnung. Einmal ist Balaram weiß, das andere Mal blau-schwarz. Wie ist das zu verstehen? Nun, Srila Prabhupada sagte einmal, dass Krishna schwarz sei, aber nicht wie das Schwarz dieser materiellen Welt. Mit anderen Worten, Krishnas transzendentale Hauttönung ist ebenfalls wie alles dort aus spiritueller Energie, nicht von den gefärbt durch die drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur. Wir können uns das als das blau-schwarze Krishnas nicht vorstellen. Es wird zwar ein Beispiel gegeben, ein Beispiel von der Monsunwolke, kurz bevor sie sich entlädt, während ein gelber Blitz durchzuckt und das Ganze zum Leuchten bringt. So ist Krishna eine wunderbare transzendentale Form. Doch wie gesagt, wenn wir an Monsunwolken denken und an das Blauschwarz von Monsunwolken, dann haben wir eine bestimmte Farbe aus dieser materiellen Welt im Sinn, die aber, weil dort alles transzendental ist, nicht auf Krishna zutrifft. Nur ein ganz interessanter Punkt, und wir haben da darüber gesprochen mit anderen, das hat sich versucht. So, diese Vishuddha Sattva wird in einem Shloka erklärt, den Srila Prabhupada des Öfteren zitiert, ein Shloka, der sehr nice ist, sehr philosophisch auch, und ich möchte heute in der diesem Teil der Vorlesung ein wenig aus der Erläuterung von Srila Prabhupada wiedergeben, die er zu dieser Shloka gegeben hat. Das Sanskrit ist Satvam Vishuddham Vasudeva Shaptitam Yad Iyate Tatra Pumana Pavrita Sattve Chatasmin Bhagavan Vasudeva Yad Hokshaya Me Namasa Vijayate. Ein Gebet von Lord Shiva, der uns zeigt, wie man und wo man Krishna verwirklichen kann. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also, ich bin immer damit beschäftigt, sagt er, Sri Vasudev in reinem Krishna-Bewusstsein Ehrbietung zu erweisen. Und jetzt, Krishna-Bewusstsein ist immer reines Bewusstsein, in welchem die höchste Persönlichkeit Gottes, bekannt als Vasudev, ohne jede Bedeckung enthüllt ist. So, dieses Wort, Krishna-Bewusstsein, ist im reinen Bewusstsein, ist reines Bewusstsein, in welchem die höchste Persönlichkeit Gottes bekannt als Vasudev ohne jede Bedeckung enthüllt ist, ist praktisch der Leitsatz für die Bhakti-Yoga. Wenn wir von Krishna-Bewusstsein sprechen, meinen wir, wie das Sanskrit-Wort hier ist, Abhavritam. Abhavritam heißt ohne materielle Bedeckung. Im dritten Kapitel der Bhagavad Gita taucht das Wort Avritam, also nicht Apavritam, sondern Avritam auf. Das heißt so, dass das Bewusstsein des Lebewesens bedeckt ist. Apavritam, frei von Bedeckung, Avritam, Bedeckung. Und die Bedeckung wird dort angegeben, es ist Lust oder der Wunsch, diese materielle Welt zu genießen. Sie wird an anderer Stelle im Bhagavatam als eine verkehrte Mentalität bezeichnet. So, das Bewusstsein unter dem Einfluss von Bedeckung sieht nur materielle Objekte und will diese materiellen Objekte genießen. Wenn ein geeignete Fliege vorbeifliegt, dann klickt es im genetischen Kodex des Frosches und er sagt, krack, eine Fliege. Und er will sofort die Fliege genießen. Wenn bei einem Hund eine geeignete Hündin vorbeigeht, fängt der Schwanz des Hundes an zu wedeln. Er ist voller Begeisterung und stürmt los. Avitam, die Bedeckung von Lust. Diese gleiche Bedeckung macht den Menschen natürlich auch sehr verschaffen. Man sieht das immer auf der Frankfurter Buchmesse. Die Leute sind so schön angezogen. Besonders man sieht es von diesen eitlen Männern und eitlen Damen, die da also zu der intellektuellen Elite Deutschlands sich zählen wollen, die also ganz nobel sind, wohlhabend und sich alle herausgeputzt haben und alle diesen Blick haben, wo ist jemand, den ich betrachten kann, beziehungsweise wer betrachtet mich. Wenn wir das sehen auf der Buchmesse, dann ist es scheinkomisch, und ist also total bedeckt. Die Intelligenz ist also kaum auf was Wichtigeres gerichtet als auf die, ja, ist genauso praktisch bedeckt wie in den anderen Lebensformen. So, in diesem Bewusstsein kann man Krishna natürlich nicht erkennen. Dieses Bewusstsein, was verunreinigt ist, in diesem Beispiel durch die Erscheinungsweise der Leidenschaft, ist nicht in der Lage dazu. Der Punkt des Krishna-Bewusstseins nun zielt darauf, in dieses materialistische Bewusstsein zu läutern. Beispiel wird gegeben von Eisen. Wenn man Eisen lange genug in ein Feuer hält, so nimmt das Eisen langsam die feurigen Eigenschaften an. So ist es auch mit dem ursprünglich rein Bewusstsein des Lebewesens. Wenn es sich mit dem Vorgang des Krishna-Bewusstseins beschäftigt, ist es sicher, dass alle materiellen Unreinheiten herauskommen. Wie beim Eisen, wo das geläutert wird. Oder vielleicht bei Gold. Wenn man Gold in Feuer hineinlegt, so schmilzt das Gold und trennt sich von dem Eisenerz. In analoger Weise ist durch den Vorgang des Krishna-Bewusstseins wird das Bewusstsein getrennt von den Anattas, den Dingen, die man fälschlich für wertvoll hält, und kommt in seiner reinen Form zum Vorschein. Deswegen heißt es im zweiten Kanto des Srimad Bhagavatams, ob man nun voll ist mit materiellen Wünschen, keine materiellen Wünsche hat oder Befreiung will, in jedem Fall sollte man sich an die höchste Persönlichkeit Gottes durch Divrena Bhakti Yoga gehen, durch den Vorgang des Bhakti-Yogas, der Verbindungsvorgang wenden, sodass man frei wird von dieser Avritam, von dieser Bedeckung, wie das Eisen, was frei wird von dem Eisenerz, und so in diesem unverunreinigten Bewusstsein Krishna verstehen kann. Jemand, der sich auf dieser Stufe befindet, bei seinem Namen tut man vorher Ashtotara Sata ersetzen. Ashtotara Sata heißt 108 Herrlichkeiten. Wir sagen das in unseren Premadvani-Gebeten, Jayom Vishnupad Paramahansa Parabra Devacharya. Und jetzt kommt es Ashtotara Sata, Shishimad Bhakti Vedanta Goswami Maharaj Srila Prabhupada Tijay. Dieses Wort Ashtotara Sata, erklärt Srila Jiva Goswami in seinem Bhagavad Sandharva. Er sagt dort, dass das eine andeutet, dass ein Devoti auf der Ebene des reinen Bewusstseins ist, wo er mit Krishna kommunizieren kann. Srila Prabhupada ist eine solche große Seele. Deswegen benutzen wir diese Verherrlichung. Vishuddha Sattvam, das ist das Bewusstsein. So, in der klassischen westlichen Philosophie wird, ihr werdet erstaunt sein, wird über diesen Punkt des Erkennens, natürlich, das ist nicht erstaunlich, viel diskutiert. Wir finden dort verschiedene, insbesondere zwei Philosophen, die hierzu, zu diesem Punkt, den wir diskutieren, verschiedene Ideen haben. Wir finden auf der einen Seite René Descartes, derjenige, der dabei mitgearbeitet hat, das moderne Weltbild, wie wir es hier haben, zu formen. Man spricht von dem kategischen Weltanschauung. Er ist der Ansicht, dass sich die Dinge erkennen lassen durch durch innate ideas. Das heißt, dass man eine Idee davon hat. Das ist so und so. Man hat eine Ahnung davon. Er ist der Meinung, dass die Sinneswahrnehmungen trügerisch sein können und dass man deswegen besser mit der Innenwelt oder im Inneren die Dinge erkennen kann. Da werden philosophische Fachausdrücke gebraucht, cogito res und diese Dinge. Man kann die Dinge nicht durch Sinnwahrnehmung direkt verstehen, sondern braucht dazu dieses innere Erkennen. Das ist einer seiner Punkte. Hume dagegen hat dies in Frage gestellt, und ohne jetzt in eine große Diskussion reinzukommen, er sagte, da mögen viele Täuschungen sein auf der mentalen Ebene, auf diesen intellektuellen Dingen, und bei diesen vielleicht irgendwie gefühlsmäßig erfassen. Wir können uns lediglich auf die Sinnenwahrnehmung berufen, oder um es deutsch auszudrücken, ich glaube nur an das, was ich sehe. Kennt ihr bestimmt. Nun, ein Deutscher, Schliemann Kant, also Herr Kant, sprach davon, sagte, dass man beide Vorgänge verschmelzen müsste. Er kritisierte die Vernunft in einem großen Werk, die Kritik der reinen Vernunft. Und er kritisierte aber auch Hume mit seiner Sinnwahrnehmung. Man müsste von außen, also durch Sinnwahrnehmung, und von innen durch die Ideen die Dinge verstehen. Nun, dieser Streit, der in der Philosophie stattfindet, wird von der Philosophie des Krishna-Bewusstseins im Grunde genommen beantwortet. Lindernde Worte der Weisheit ergießen sich über Descartes, Hume und Kant und beendigen diesen Streit. Indem gesagt wird, dass wir schon durch die Sinne etwas wahrnehmen können und müssen. Es stimmt, man kann nicht nur auf der Ebene der Spekulation oder des intellektuellen Erfassens durch Ideen bleiben. Doch die Sinne sind unvollkommen, deswegen müssen sie geläutert werden. Und dieser Vorgang der Läuterung, das ist der Vorgang des Krishna-Bewusstseins, wo praktisch die Sinne gereinigt werden. In der Brahma Sanghita finden wir einen Shloka, der das illustriert. Premanjana Churita Bhakti Vilochanena Santasa Deva Frida Yeshu Vilokayanti Yang Shama Shundaram Achintya Achintya Guna Swarupam Govindam Adipurusham Tamahang Bhajami. Übersetzt, Premanjana, wenn die Augen mit dem Balsam der Liebe bestrichen sind, so kann man Santa Sadheva Sveda Jesu, den Herrn, der sich im Herzen befindet, sehen. Ja, das heißt, so heißt es. In einem anderen Werk von Narada Muni heißt es Rishikena Rishikesha Sevanam Bhakti Uchate. Wenn man frei ist von materiellen Bezeichnungen und seine geläuterten Sinne in den Dienst des Herrn stellt, so nennt sich das Bhakti Yoga, das ist der Vorgang des Bhakti Yoga. Und es heißt auch in der Bhakti Rasamrita Sindhu, Atasi Krishna Nama Dhinava Vetrayam India. Die Sinne sind viel zu stumpf. Das muss man dem Herrn Hume erklären. Die Sinne sind viel zu stumpf, um Wahrheit zu erfassen. Sie können jedoch geläutert werden, was, und hier wird auch wieder interessant, was mit der Zunge anfängt, die nämlich den Hare Krishna Mantra vibriert und ausreichende Mengen wohlschmeckenden Prasadas zu bestimmen. So, durch diesen Vorgang des Bhakti Yogas nun kommt der Geweihte oder der empirische Philosoph Bhakta Descartes, Bhakta Hume und Bhakta Kant hoffentlich mal irgendwann auf die Stufe der Vishuddha Sattva, der geläuterten Tugend, wo man Krishna erkennen kann. Sonst kann man ihn nicht erkennen. Sonst macht man sich ein Bild, Krishna zu sehen, in einem Busch von Vrindavan, während man mit Tränen in den Augen Hare Krishna, Hare Rama chantet, wenn man nicht die Sinne geläutert hat und sich beschäftigt mit obszöner Sinnbefriedigung, das ist jetzt ein Seitenlied an die Sahasiyas, kann man nicht tatsächlich Krishna verwirklichen. Nun, bevor ich zum Ende komme, möchte ich noch zwei weitere Punkte erheben, die in dieser Diskussion, in diesem Thema von Bedeutung ist. Ich möchte darüber sprechen, was materielle Sinnbefriedigung eigentlich ist, da wir hier ein paar sehr aufschlussreiche Zitate haben im Srimad Bhagavatam. Es heißt, im vierten Kanto, Kapitel 29, Vers 31, Chut Parito Yadhalina, das Lebewesen gleicht einem Hund, der hungrig von Tür zu Tür läuft, um ein paar Bissen Nahrung zu bekommen. Je nachdem, wie es das Schicksal will, wird er einmal bestraft und fortgejagt und bekommt ein anderes Mal ein wenig zu essen. In ähnlicher Weise ehrt das Lebewesen unter dem Einfluss so vieler Wünsche gemäß seinem Schicksal in verschiedenen Lebensformen umher. Mal ist es oben und mal unten. Mal geht es zu den himmlischen Planeten und mal zur Hölle. Ein anderes Mal zu den mittleren Planeten und so fort. So, das Lebewesen unter dem Einfluss der Erscheinungsweisen der materiellen Natur befindet sich in einer entarteten Zustand. Es gleicht einem Hund, also ich finde das so ein Bild, das hungrig von Tür zu Tür läuft. Ich las es heute Morgen, ich wurde einfach schwindelig. Das ist, kennt ihr das? Ein Hund in Indien, diese Stray Cat Blues gibt es, ne? Stray Dogs. Da singt der Blues, der schwarz-amerikanische Musikstil von diesen Stray Dogs. Gab auch eine Gruppe davon. Die Stray Dogs. Die laufen hungrig von Tür zu Tür. In Indien kann man sie sehen. Räudig, struppig, fliegen an den Wunden und betteln mit existenzieller Sehnsucht in den Augen nach ein paar Worten Nahrung. So, unter dem Einfluss der Erscheinungsweisen der Natur kann das ewige Lebewesen, was nicht verbunden ist mit dieser materiellen Natur in seinem reinen Zustand, auch in seinem reinen Bewusstsein, tatsächlich eine solche Form annehmen oder solche Wünsche annehmen, dass man sich total verstrickt ins materielle Leben. Auf der Buchmesse habe ich teilgenommen an einem Kolloquium, wo Elisabeth Hambrücher, eine berühmte Person in der weltlichen Politik, FDP-Abgeordnete, und Robert Jung, dieser Philosoph der alternativen Bewegung, und Jens Walter und Professor Richter und diese ganzen deutschen Intellektuellen gesprochen haben über den traurigen Zustand der Welt. Und einer hat ein Beispiel gegeben. Mario Simmel klagte so mit weinerlicher Stimme: Ach, wenn der Planet nur 2 Grad heißer wird, werden wir hier sterben wie die Fliege. Und wie wir wissen, geschieht das durch das Ozonloch, was sich Jahr um Jahr vergrößert, durch das die Sonne dann rein scheint, rein knallt praktisch, und die Sonnenstrahlen ungeschützt unsere Atmosphäre aufheizen. So, Johann Mario Simmel sagte, das muss also im nächsten Jahr geschehen. Sonst, nach Rechnung, werden wir größere Schwierigkeiten haben in unserer Existenz. Nun, dann wurde diskutiert und plötzlich sagte einer, ich vergesse wer, das wurde aber doch diskutiert im Bundestag. Und wissen Sie, geehrte Zuhörer, was der Bundeskanzler Kohl darauf geantwortet hat? Da wurde ein Antrag gestellt, dass man diese Sprayflaschen für Deodorants und diese guten Morgen Shake-Teams, die das Ozonloch vergrößern, dass man die Produktion dieser Dinge einschränkt und beschränkt. Da sagte der Bundeskanzler Kohl, diese Entscheidung müssen wir schon der Industrie überlassen. Die wissen, was für unser Bestes ist. Und das hat also, das schlug ein wie eine Bramasta, weil die Leute sahen, dass es nicht möglich ist, in dieser unaufgeklärten Zeit mit so einer auf Sinnbefriedigung ausgerichteten Zivilisation, die eine Spitze hat, die ebenfalls also den Anbietern der Sinnbefriedigung, nämlich der Industrie, völlig hörig sind, dass da etwas gemacht wird zum zum Nutzen der Menschheit. Auf individueller Weise wurde auch AIDS diskutiert. Ein AIDS-Kranker wurde gefragt, was seine Schlussfolgerung jetzt sei, wo er doch wüsste, dass er eine Zeitbombe im Blut trage. Und der AIDS-Kranke sagt, well, jetzt lege ich jetzt richtig los. Nun, Leute, die davon wissen, dass es diese Geisterfahrer in der Sexualität gibt, nämlich diese AIDS-Leute, die sich einfach voll ins Getummel reinstürzen und nicht aufhören, nach diesen Freuden zu suchen, man hat eine Umfrage gemacht, was halten Sie von diesen Geistesfahrern in der Sexualität? Ihr wisst, was ein Geistesfahrer ist, das fährt plötzlich auf der falschen Straßenseite, auf der Autobahn und jeder, der ihm entgegenkommt, das ist meistens nur einer, der kriegt einen frontalen Zusammenstoß. So, das sind diese Geistesfahrer in der Sexualität, weiß ich, diese AIDS-Kranken, die da auf der sich einstürmen in das Getummel unserer aufgeklärten Gesellschaft. So, es gibt viele dieser Geistesfahrer, aber die Diskussion brachte an den Tag, dass der moderne Mensch nicht bereit ist, sein sexuelles Verhalten zu ändern. Mit anderen Worten, wir sehen hier, dass die Bedeckung durch Abritam, durch Lust, auf gesellschaftlicher wie individueller Ebene die Menschen total bedeckt hat, sodass sie wie Stray Dogs, also streunende Hunde geworden sind, entartet und degeneriert nach diesen Happen, Sense Gratification schnappen und ihnen völlig egal ist, was dabei aus ihnen wird. Manchmal sieht man, wenn diese Stray Dogs zusammenkommen, wie einer den anderen auffrisst, während er Sexualität hat. Da gibt es also die Stray Dogs, das sind die Perversen der Hundegattung. Nicht? Also, das ist schlimm. So, das Beispiel wird hier, ohne mit der Wimper zu zucken, im Bhagavatam gegeben, für das bedingte Lebewesen. Und man kann darüber meditieren und sich. Nun möchte ich aber dieses Thema noch von einer anderen Ebene anpacken. Und zwar heißt es an einer anderen Stelle im Bhagavatam, also auch im 4. Kapitel, Kanto 29. Kapitel, Antapuram Chakridayam Vishu Chir Mana Uchate. Also das ist jetzt sehr wichtig, weil es den Punkt der Sinnbefriedigung beschreibt. Tatra Moham, Moham heißt starke Illusion, Prasadam Va Harsham Prabnoti Tatsunai. Das Wort Antapura bezieht sich auf das Herz. Das Wort Vichuchina, das überall hingehend bedeutet, weist auf den Geist hin. Innerhalb des Geistes genießt das Lebewesen die Auswirkungen der Erscheinungsweisen der materiellen Natur. Diese Auswirkungen verursachen mal Illusion, mal Befriedigung und mal Jubel. So, dies ist jetzt ein wichtiger Knackpunkt praktisch für diejenigen, die an den materiellen Freuden interessiert sind. Es ist nicht so, dass das Lebewesen diese Freuden erfährt. Wenn wir in dem Shloka hören, Purusho Prakriti Stohi Mungte Prakriti Jan Gunan Karanam Gunasangasya Sat Asat Janma Yonisu. In diesem Shloka der Bhagavad Gita heißt es, dass das Lebewesen sich in der materiellen Welt befindet und entsprechend der Berührung mit den drei Erscheinungsweisen durch diese materielle Natur wandert und manchmal mit guten Lebensformen in Kontakt kommt, manchmal aber mit schlechten. So diese Berührung der drei Erscheinungsweisen der Natur findet im Geiste des Lebewesens statt. Im Geiste genießt das Lebewesen die Auswirkungen der Erscheinungsweisen der materiellen Natur. Mit anderen Worten, das ist ein mentales Konzept, dieser Genuss. Das ist nur eine mentale Angelegenheit. Ich möchte euch ein Beispiel hierfür geben, was Prabhupada zitiert von einem Mann in Kalkutta, das taucht zweimal im Bhagavatam auf. Dieser Mann schlägt einem Huhn den Kopf ab, ein Hotelbesitzer. Und das ist etwas, was wir in unserer Jugend leider auch nicht gemacht haben, beobachtet haben. Dann, danach läuft das Huhn also dann noch kopflos herum. Daher kommt der deutsche Ausdruck, du Leute, du bist wie ein kopfloses Huhn. Das sieht komisch aus für Leute, die den Geschmack daran haben. So, dieser Mann lachte sich schief, wie das Huhn, also ich kann ja nicht sehen, wohin es läuft, und dann platsch hiergegen kommt und dagegen. Das war für ihn der Inbegriff von Freude außerhalb des Kinos. Sein kleiner Sohn dagegen saß da oder stand da und weinte. Er fand das scheußlich, er fand das brutal, er fand das überhaupt nicht humanistisch, also tieristisch oder wie man das sagen muss. So, das ist ein wichtiger Punkt, dass die Freude existiert im Geist. Die ist keine objektive Wahrheit, mit anderen Worten, sondern eine subjektive Erfahrung, die entsprechend des Geisteszustands gemacht wird. Wenn wir in dieser Welt Freude erfahren, ist das nicht, dass die Welt uns Freude gibt, sondern wir bilden uns ein, da ist Freude da. Jetzt mal rein philosophisch betrachtet, wenn im Rheinfelsen, oder der Rheinfell, bei den Rheinfällen, bei Schaffhausen, da gibt es diese Rheinfälle, da flattert der Rhein einen Abhang runter. Das an und für sich hat nichts mit Freude zu tun. Nur wenn die Japaner kommen mit Polaroid und knipsen und sagen, let's take a picture, dann ist da so etwas wie eine Idee von Freude. Aber in der Materie an und für sich ist diese Freude nicht da. Sie wird erfahren im Geist. Sie ist eine mentale Illusion. Interessanter Punkt. Keine Relevanz hat für das nicht-mentale oder für das besser spirituelle Lebewesen. Körper sagt, das Herz ist der Sitz des Geistes, wie wir wissen. Das Herz empfindet je nach den Auswirkungen der Erscheinungsweisen der materiellen Natur Befriedigung, Jubel oder Illusion. Im Grunde bleibt das Lebewesen in seinem materiellen Zustand regungslos. Es sind die Erscheinungsweisen der materiellen Natur, die auf das Geist und das Herz einwirken. Die Ergebnisse werden vom Lebewesen genossen oder erlitten. Dies wird in der Bhagavad Gita deutlich erklärt. So. Ich möchte auch noch das Zitat aus der Gita erläutern. Prakriti kriyamanani gunai karmani sarvasha ahankara vimudhatma kartaham iti manyate. Die verwirrte spirituelle Seele hält sich unter dem Einfluss der drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur für den Ausführenden von Tätigkeiten, die in Wirklichkeit von der Natur verrichtet werden. So. Hier ist also jetzt ein ganz wichtiger Zusammenhang. Der Genuss des materiellen Daseins ist eine mentale Illusion, die im Lebewesen aufgrund der drei Gunas stattfinden. Um Krishna-Bewusstsein zu verwirklichen, muss man sich jenseits dieser Erscheinungsweisen der Natur erheben und in einem geläuterten Reinbewusstsein oder Vishuddha-Sattva, die Stray Dog Blues oder die Schwermut des herumstreuenden Hundes aufgeben. Nun, wenn wir solche starken Worte gebrauchen, sind Menschen ein bisschen gestört. Oh, das heißt ja, dass ich mein materielles Dasein aufgeben muss. Weil sie nicht genau sich bewusst sind über den Prozess, durch den dies zu tun ist, aber aus diesem Grunde ist es ihnen nicht möglich, tatsächlich Wohlgefallen am Krishna-Bewusstsein zu kennen. Sie bleiben immer noch Avritam. Doch der Vorrang des hingebungsvollen Dienstes ist einfach für alle Menschen zu praktizieren und erhaben zugleich. Wir sehen das auf der Buchmesse. Viele Leute, die uns sehen, fragen sich, auch euch gibt es auch noch? Satan, sag ich dann. Und wir fühlen uns wohl, geht es so. Ich dachte, das ist kaum möglich, in einer westlich orientierten Gesellschaft so zu leben. Ach, kein Problem. Wir essen, und das wissen die Leute auf der Buchmesse zu scherzen, das ist ein anderer Punkt, wo man sich halt schief lacht. Das Hauptgespräch an unserem Stand ist, woraus besteht der Ladu? Da sind die Leute total. Das ist also, wenn ich da komisch sage, die sind zur Buchmesse und die stehen lauter Bücher. Da interessiert mich auch, aber ich bin jetzt nicht im Augenblick in der Lage, diese hochgleichen Themen zu verstehen. Und wir diskutieren dann über Ladu. Ich sage inzwischen immer, lehnen sich das durch auf Seite 266. Ich habe das schon tausendmal gesagt heute. Ich kriege nichts mehr über die Lippen, was das Thema betrifft. Nicht? Und jetzt, yes, richtig. Und die Leute können sich dann also nicht verstehen, wie wir so leben können, wie wir leben. Die tun nicht die und die fragen nach unseren regulierenden Prinzipien, die tun nicht dies und die tun nicht das. Kein Problem. Wir essen, wir tanzen und ich glaube, jeder Tänzer, der heute Morgen die Vaishnavas betrachtet hat beim Tanzen, kann einen Mut fassen, oh, hier kann man richtig tanzen, ohne sich nach Kaste und Rasse zu richten. Geschlecht und Hautfarbe. Man kann einfach reingehen und man braucht nicht außergewöhnlich gekleidet zu sein. Selbst der Dhoti ist kein Zwang, kein Dhoti-Zwang. Man kann einfach voll da mitmachen. So, gibt es also verschiedene Dinge. Ich glaube, ich brauche das hier nicht zu analysieren, wieso das einfach ist, was wir praktizieren. Das wisst ihr alle selber. Nun, kann jedoch der Zustand, den wir haben, unser Krishna-Bewusstsein, entwickelt werden und vergrößert werden. Und das ist ein wichtiger Punkt, den ich noch zum Schluss anführen möchte. Im 22. Kapitel des 4. Tantus, Vers 22, heißt es, Anhaftung an den Höchsten kann dadurch vergrößert werden, dass man hingebungsvollen Dienst praktiziert, über die höchste Persönlichkeit Gottes Fragen stellt, Bhakti-Yoga in seinem Leben anwendet, den Yogeshwara, die höchste Persönlichkeit Gottes, verehrt und von der Herrlichkeit der höchsten Persönlichkeit Gottes hört und chantet. Diese Handlungen sind in sich selbst fromm. So fünf Punkte, die uns helfen können, unsere Anhaftung an Krishna zu vergrößern und langsam auf die Vishuddha-Sattva-Ebene zuzusteuern, hingebungsvollen Dienst zu praktizieren, Fragen zu stellen über die höchste Persönlichkeit Gottes, Bhakti-Yoga nicht im Schrank der Theorie verstauben zu lassen, sondern in seinem Leben anwenden, den Yogeshwara, die höchste Persönlichkeit Gottes, verehren. Interessant, in der Erläuterung heißt es dann, dass Yogeshwara auf den reinen Gottgeweihten, also auf den reinen Gottgeweihten bezieht. Und dann von der Herrlichkeit der höchsten Persönlichkeit Gottes hören und chanten. Das ist der Vorgang, der hier in diesem Vers erläutert wird. Es heißt nämlich, dass man die höchste Persönlichkeit Gottes, die ursprüngliche Person, nur durch die vedische Literatur verstehen kann, die man hört. So, denn diese Botschaft ist von einem weit entlegenen Ort jenseits der Erscheinungsweisen der Natur und man muss sie aufnehmen. Nun, diesen Vorgang sollten wir uns alle, ohne schüchtern zu sein, also vollends hingeben. Wir können mit Sicherheit sein, dass wir dabei den höchsten Gewinn haben. Wenn wir uns nicht hingeben und uns vielleicht nur eingeschränkt hingeben, betrügen wir uns eigentlich selber und bringen uns um unser Selbstinteresse. Wir gewinnen mit anderen Worten nichts dadurch. In diesem Zusammenhang gibt es eine interessante kleine Geschichte von einem sehr armen Mann, der einen Weisen sah und fragte, kannst du mir nicht helfen? Ich bin so abgebrannt. Ich habe nicht mal mehr ein einziges heiles Hemd. Und sagte der Weise, der Mitleid hat, hier hast du einen Stein der Weisen, den ich dir für 3 Monate geben kann. Nach 3 Monaten werde ich zurückkommen und werde dir den Stein der Weisen mitnehmen. Sei deswegen bedacht, in deiner Zeit dein Reichtum weise zu wehren, sodass du ausgesorgt hast. Ihr kennt die Steine weisen, man braucht nur Eisen zu nehmen. Jede Sorte Eisen tut es. Man braucht nicht besonders Wert zu legen auf Kopfstahl, stabilisiertes Eisen. Also man, jedes Eisen tut es. Man berührt es mit diesem Stein und es wandelt sich durch bestimmte alchemistische Vorgänge in Gold um. So, der Mann war also sehr glücklich. Er wusste, in 3 Monaten, da kann man eine Menge Eisen antippen und in Gold verwandeln. Und er ging auf den Markt, um sich das billigste Eisen zu kaufen. Aber er merkte auf dem Markt, dass der Eisenpreis unverhältnismäßig hoch war. Und deswegen beschloss er für den Monat, kein Eisen zu kaufen und nicht das zu umzuwandeln. Nun im 2. Monat kam er wieder auf den Markt. Und die Eisenpreise waren sogar noch ein bisschen gestiegen. Dazu dachte ich, bin doch nicht dumm und kauft jetzt Eisen ein. Na, im 3. Monat kommt natürlich der Weise. Aber ein schlauer Geschäftsmann investiert vorsichtig. So, am 3. Monat war das Eisen immer noch ein. Es war noch mehr gestiegen. Und deswegen kaufte er am 3. Monat auch nicht ein. Und am Ende der Frist kam der Weise zurück und sagte so, hier bin ich, ich ziehe weiter, gib mir den Stein der Weisen zurück. Was? Warum bist du so traurig? Ich hab, das Eisen war so teuer. So wie Maya, nicht? Das Eisen war so teuer. Ich konnte nicht, ich habe gewartet, bis es billiger wurde. Jetzt habe ich nichts gewonnen, jetzt musst du den Stein mitnehmen und ich habe nichts gewonnen. Und diese Geschichte, der Mann hat nicht überlegt, wenn der einfach Eisen einkauft und das in Gold umwandelt, dann kann er doch das Eisen, das Gold nehmen, das wieder umwandeln und sich mehr Eisen kaufen, das wieder berühren, davon einen Teil nehmen und es investieren von dem Gold. Und so kann er also praktisch in 3 Monaten, wenn er Tag und Nacht das macht, also die ganze Paläste voll mit Gold füllen, ohne Schwierigkeiten. Er war so ein Dummkopf. Er wartete und hatte nichts. So, ihr wisst, worauf das hinausgeht. Es wird ein sehr kritischer Punkt werden. Das geht auf den Punkt der Hingabe hinaus. Durch den Vorgang des hingebungsvollen Dienstes ist es möglich, dass wir eine Wandlung erfahren. Dieser Sanatan Goswami gibt sogar das Beispiel, dass durch den Vorgang der Einweihung ordinary, gewöhnliches Glockenmetall in Gold umgewandelt werden kann. Also, nur das als Beispiel, als anschauliches Beispiel. Aber durch die Einweihung ist nur der Beginn, es ist nicht das Ende. Oder, ach, jetzt ist es so schwierig, mich hinzugeben, ich habe gerade einen Mietnagel, der sich gelöst hat und mein Finger tut so weh, wenn ich Service mache. Oder jetzt ist es so schwierig, mich hinzugeben, ich werde älter. Oder es ist so schwierig, mich hinzugeben, ich habe diesen Wunsch oder jenen Wunsch. Der Eisenpreis wird immer steigen in der materiellen Welt. Also Schwierigkeiten werden immer da sein und auch größer werden. Die materielle Welt ist nicht ein Ort, wo wir es ist ein Ort, wo uns Schwierigkeiten oder Hindernisse in den Weg gelegt werden. Tests, die wir überwinden sollen. Wir sollen nicht denken, oh, ich bin ganz besonders, ich komme aus einer aristokratischen Familie. Und ich kann nicht deswegen nicht hingehen. Und so weiter. Das sind immer Hindernisse. Für jeden Einzelnen. Für den Kuli auf der Straße, der eine Kuli, den Rikscha-Fahrer auf der Straße, der eine Rikscha durch die Hölle auf Erden, wenn ich Kalkutta ziehe und dabei nur lebt von dem Auspuffgasen, der vor ihm rattelnden Ambassador-Cars. Sagt auch, ich kann mich nicht, das ist jetzt realistisch, ein Devoti fragt immer, komm doch an die frische Luft von Shida Mayapur, dort kriegst du anständiges Prasadam, meistens Service, gute Gemeinde. Kann ich nicht, sagt er, Hemd, denn da darf ich nicht Bibi rauchen, das weiß ich schon. Bin ich schon erkundet, so blöd bin ich auch nicht. So, Hindernisse gibt es für jedes Lebewesen, im Geiste jedes einzelnen Stray Dogs in der materiellen Welt. Sind in jedem Fall da. Doch lasst uns aus dem Beispiel lernen, von dem Mann, der sein Reichtum nicht mehren konnte, weil er zu unwissend war, ein Duratma, ein Geizhals heißt das. Duratma ist ein Kleingeist. Das ist das typische Beispiel für einen Kleingeist, im Gegensatz zu einem Freidenker, dem Mahatma, zu einer großen Devotee. So, jetzt, das ist also der Punkt, ein Punkt, den wir noch machen wollten. So, und an dieser Stelle möchte ich enden. Jetzt hier zu einigen Fragen. Wollen. Nächste der Hingabe wird gesagt, dass es fünf Prinzipien gibt, die an den Anfang gestellt sind und sich als Deutscher Meister zu nähern, ist das Wichtigste. Nun, das tun bereits alle Bhaktas, die sich durch Srila Prabhupadas Barmherzigkeit in dieser wunderbaren Krishna-bewussten Bewegung befinden. Das heißt weiter, eines der Prinzipien ist, die Unterweisung des Deutscher Meisters zu Fragen stellen, wie man Fortschritte im Krishna-Bewusstsein machen. Das tun auch die Bhaktas, die Fragen stellen und die Antworten kriegen von den Tempelpräsidenten, von den Bhakta-Leaders, von älteren Devotees. Und so machen sie auch hingebungsvolle Themen. Also, sie sind unter der Anweisung von einem Acharya, nämlich Srila Prabhupada. Alles, was wir in dieser wunderbaren Bewegung tun, ist nicht eine Spekulation, sondern wir tun Prinzipien ausführen, die eine befreite Seele auf der Vishuddha-Sattva-Ebene gibt. Und durch dieses Befolgen dieser Unterweisung kommen wir voran. Nun, wenn man den Zwölfter Meister so akzeptiert hat, so kann man Fortschritte machen, wenn man ihn im Herzen akzeptiert hat. Und jetzt kommt ein Punkt. Diesen letzten Punkt möchte ich mit dem Radiergummi schnell ausprobieren. Ich möchte weitermachen. Man befolgt also die Unterweisung von Srila Prabhupada. Nun, nachdem man das tut und so erhoben wird im Krishna-Bewusstsein, sollten wir tun für eine gewisse Zeit, mindestens ein halbes Jahr, sollte man einfach sich auf Prabhupada fixieren und konzentrieren und Prabhupada und lernen und viel, so viel wie möglich sich hingeben, und dann, wenn man sich angezogen fühlt zu einem gegenwärtigen spirituellen Meister, sollte man ihn sorgsam prüfen und sollte wissen, dass die Eigenschaften eines spirituellen Meisters sind und diesen Maßstab genau anlegen. Man sollte nicht lieber auf den ersten Blick praktizieren, und das ist etwas, was im materiellen Leben schon nicht erfolgreich ist, wie dann auch im spirituellen Leben. Sollte dann, nachdem man sorgsam gehört hat, sich an denjenigen wenden und ihn fragen oder sich ihm vertraulich offenbaren: Ich habe diesen Wunsch, von Sri Vishnu Pad eingeweiht zu werden oder von einem anderen der gegenwärtigen spirituellen Meister. Und dann wird man eine Antwort erhalten und kann dann anfangen, auf diese Weise zu machen. So, das wollte ich sagen, um diese Regel, die in der Bewegung zu Krishna-Bewusstsein gesetzt wurde, um die Bhaktas dazu zu führen, dass sie letztendlich sehr gut verankert sind, indem dass man ein bisschen Zeit lässt und dieses Thema nicht halb über Kopf entscheidet, sondern nach sorgsamer Prüfung und nachdem man erst einmal geläutert ist, indem man vom Prabhupada gehört hat und sich vom Prabhupada hat führen lassen. Das wollte ich euch kurz erläutern, damit das klar ist, denn ich glaube, dass manche Vaishnavas und Vaishnavis hier das noch nicht, vielleicht noch nicht so klar verständlich gehört haben. So, dann zu deiner gezielten Frage zurück, was machen denn die Bhaktas hier? Sie führen hingebungsvolles Dienen aus unter der Führung von Srila Prabhupada, der in dessen Unterweisung gegeben werden oder weitergereicht werden durch die Devotees, die älteren Devotees, deren Bhakta-Lieder und so weiter. Die Bhakta hat mir Vertrauen offenbart, dass er spürt, was für eine große Verantwortung das ist, um diese Prabhupada weiterzugeben. Und was für eine Verantwortung er vor den Bhaktas hat, dass sie das richtig lernen. Und das weiß, wie qualifiziert er als Bhakta-Lieder ist. Und die älteren Devotees, von denen einige auch spirituelle Meister sind, die geben auch nur das weiter, was Srila Prabhupada gemacht hat. So wird also praktisch der Bhakta von Srila Prabhupada zu Srila Prabhupada unterweisen gehen, die er dann durch seinen spirituellen Meister weiter erhält. Und so weiß er, dass er geborgen ist, weil er diese Unterweisung von Prabhupada erhält. Alles, was in der Bewegung kommt. Was denn, das ist das Beruhigende und das Erfolgsversprechende, ist das der reine Devotee, nämlich Srila Prabhupada, dass er der einfach weitergegeben wird. So, was macht der Geist? Ja. Danke. Ja. Ja, wird auch gesagt. Ja? Was ist der Unterschied? Oh, immer weite Unterschiede. Welten trennen uns, Gentlemen. Das, die Freude in der materiellen Welt ist trügerisch und illusionär. Es gibt vier verschiedene Stufen vom materiellen Glück. Vom materiellen Leben. Einmal, man wünscht sich etwas und man kriegt es nicht und ist frustriert. Das kennt man. Ne? Dann, man wünscht sich etwas, man kriegt es auch, aber es erfüllt nicht die Erwartungen. Das kennt man sehr oft in Beziehungen heutzutage. Wenn ich dich und du mich heiratest, dann werden wir leben wie im Palmgartenparadies auf dem Beckermann-Katalog. Das ist die. So, man geht dann rein und dann nach zwei Monaten ist es also nicht mehr so schön, das Glück, man muss nur hart drum arbeiten. Also man wünscht sich etwas, man kriegt es, erfüllt aber nicht die Erwartung. Ich hatte eben vier Stufen gegeben, drei gibt es nur. Jetzt kommt das dritte. Man wünscht sich etwas, man bekommt es, es erfüllt auch die Erwartungen, aber es ist scheinbar. So, das ist zum Beispiel. Und wenn man so predigt, ich habe das schon öfters gemacht, das könnte ich gar nicht verstehen. Denn das ist total realistisch. Das ist nicht etwas, das wir jetzt etwas Hochtrabendes, das wir nicht verstehen können, sagen, was zu erkenntnistheoretisch ist und zu philosophisch, zu viel braucht. Das können die verstehen. Und dann sind die betreten in der Ecke mal. Habe ich oft erlebt, also gebraucht bitte mal das Argument. Das Argument, diese Beschreibung ist nämlich sehr psychologisch. Ich habe sie gelesen bei Satyaraj. Und das ist schon, ihr werdet sehen, in diesem, das ist schon total vedisch argumentiert ist, aber ein bisschen zugeschnitten auf die moderne Zeit, diese Antwort. Nicht? Lebewesen, die Hoffnung des Lebewesens werden immer enttäuscht. Das hören wir oft und können das mit vielen Bildern aus der Bhagavad Gita illustrieren, den Banyanbaum zum Beispiel, der gespiegelt ist, und der nicht der wirkliche Baum ist und deswegen auch nicht die wirklichen Früchte geben kann und. Aber das ist so was ganz, was ich an diese Beschreibung anschließe, das ist etwas Fassbares für den modernen Menschen. Und dann, ja, dann hatten wir diese Diskussion einmal, ich muss es hier nochmal erzählen, es ist einfach so, es gehört einfach in diese Diskussion rein. Es war in Freiburg und wir hatten eine Diskussion, Trivanga war ein junger Mönch zu der Zeit, er hatte sich erst seit einiger Zeit entschlossen, im Zölibat zu leben
Was nicht schwierig für ihn war, weil das von einem so hohen Stufe schon erreicht hat im weltlichen Dasein. Ich muss es jetzt sagen, damit er mir nicht böse ist, für das Nachfolge. So, wir hatten dann gepredigt und nach der Lecture, da war eine Maya Devi da. Ich wusste, die wird das nicht tolerieren, was ich gesagt hatte. Aber die wird sich nicht an mich wenden. Das war auch schon klar, weil ich hatte ein bisschen, gab es Streit in der Diskussion im Fragenteil und ich hatte dann sehr heftig zurückgeantwortet. Sehr bissig und keiner hatte was zurückgesagt. Und nun kam die auf den Tribanga. Jung und frisch, gerade, also kaum, also wirklich Tribanga in seinen Bhakta-Phasen. Wir können uns das gleich noch vorstellen, weil er jetzt so viel Fortschritte gemacht hat. So, die kam dann und drückte ihn so in die Ecke mit ihren Fragen. Darfst du keinen Sex haben? Meinst du nicht, dass du verklemmt wirst, wenn du das nicht willst? Und es war so eine, wie lange war das so unangenehm? Und die kam so näher, die war wirklich am Bohren, die wollte ihn einfach die lebendig zerdrücken an der Wand, ne? Und die hatte das so, also die hätte alle anderen gekriegt, außer Tribanga. Die war wirklich dran. Ich weiß nicht, ob ihr diese Frauen kennt. So, ich war an der anderen Ende am diskutieren und plötzlich sehe ich Tribanga mit einem hilfesuchenden Blick. Und ich bin dann einfach so hingekommen und hab dann übernommen. Und es war einfach so Nektar. Also seit Tribanga und ich sind ja sehr freundschaftlich verbunden, wie ihr wisst. Und ich habe dann und da kam, das wurde dann heftig, weil sie jetzt war sie dran, nicht? Und dann kamen die anderen raus, weil das hatte ich da, also mich kann man angreifen, aber nicht Tribanga. So, dann kamen die so an. Und schließlich habe ich ihr gesagt, du bist so klein, du bist so klein. Es heißt jetzt die Sexualität, die du hier preist, und alle haben die Ohren gespitzt, so unbedeutend ist, wie Wasser im Hufabdruck eines Kalbes im Vergleich zum großen Ozean. Wir sind die wirklichen Freudesucher. Du mit deinem Hufabdruck ähnliches Wasser kommst hierher und versuchst, die Bewohner des Ozeans zu beeindrucken. Mensch, schaut hier, wie viel Wasser ich habe. Der Ozean schmunzelt darüber. Der hat milliardenmal die Hufabdruck eines Wassers. Und dann haben wir das. Das kann man illustrieren, indem man auf die Vedas verweist, was Lebewesen auf den unterschiedlichen Stufen dieses Daseins genießen. Der Mensch und dann darüber die Rakshasas und Yakshas, dann darüber die Gandharvas, dann die Siddhas und die Charanas und die auf Janaloka, Tapaloka, all diese Lebewesen, deren Glück ist viele Mal gesteigert. Aber wenn ich dann zur einer Beschreibung der spirituellen Welt kommt, dann sieht man, wie die Einwohner von Vaikuntha noch mehr genießen und dann die Einwohner von Vrindavan und schließlich die Gopis am meisten, weil sie ein nicht endendes Teilnehmen an der Kladini Shakti, der Erweiterung der höchsten persönlichen Gott, der unbegrenzten Glückseligkeit. Für die Sexualitätsglückseligkeit ist ja nur so ist jedenfalls begrenzt. So, yes, ich glaube, wenn wir diese Diskussion führen, wird der Gewinner zu deiner Frage nochmal zurück, sollten wir nicht schüchtern sein, einfach von der wunderbaren Erfahrung spiritueller Lebens zu beschreiben, die wir zu einem gewissen, die wir ebenfalls schon zu einem gewissen Grad erfahren haben. Zum Beispiel auf der Buchmesse merke ich jetzt zum ersten Mal die Ekstase eines Sankirtan, die wirkt ein Staubkörnchen davon und diese Bücher verteilt. Nach einer gewissen Zeit war einfach so glücklich und zufrieden, direkt euphorisch. Man kann deutlich aber verspüren, dass das nicht weltliche Euphorie ist, sondern dass dies tiefe, bestätigende oder auch läuternde Gefühl der Glückseligkeit, was man da erfährt. Das weiß man möchte es nicht missen. Und man möchte eigentlich, also darf ich ein bisschen parteiisch sprechen, wir wünschen uns die ewige Buchmesse. Oder man dann als so würde ich also von meiner praktischen Erfahrung das beantworten. Es macht
Prediger geben, die andere Antworten geben, und ich würde dir empfehlen, verschiedene Prediger zu befragen, sodass du dann deine Antwort kriegst, denn das ist sehr wichtig, das kommt irgendwann mal auf, schon seit dem alten Fritz, dem preußischen Kaiser, jeder soll nach seiner Fasson glücklich werden, hat er gesagt. Da denkt man, ja, es gibt verschiedene Stufen relativen Glück, und was die heißt, das macht man nicht auf eine Einbildung, wie alles andere auch. Ich bilde mich mir ein, ich bin glücklich auf meine Weise, sie auf ihre, ja, wie mir ist das nicht. Ja, ja. Ja, das hat er zitiert, und da hat er einen alten Acharya zitiert, namens Yamunacharya, der das also sagt, seitdem ich mich an deine Lotusfüße erinnere, oh Herr, Govinda, kommen mir die Gedanken, und der war König, muss man sagen, der hat viele Frauen gesagt, kommen mir die Gedanken an vergangene sexuelle Abenteuer sogar abscheulich für, so sagt er. Ja, also dieses spirituelle Glück, das muss man sagen, ist zu haben für zwei Arten von Menschen. Für Menschen, die Paramahansa sind, und für Menschen, also es gibt zwei Arten von Menschen in dieser Welt, die glücklich sind. Menschen, die Paramahansa sind, und Menschen, die verrückt sind. Diejenigen, die dazwischen sind, ertragen die Leiden nach seinem Dasein. Das ist ein Devoti auf der allerhöchsten Ebene. Paramahansa, ein Schwan in dieser Devoti, der die Essenz aus dieser Welt nehmen kann und sich nicht mit den zwei Leuten verstehen. Das ist jetzt, das sollte dann die letzte Frage sein, kann ja? Dass die Seelen aus Krishna hervorgegangen sind. Gell? An dieser Stelle möchte ich Abhinavachandra die Antwort übergeben. Denn mich interessiert dieser Punkt selber auch sehr. Und ich habe eine Antwort, aber ich bin noch nicht mit der zufrieden. Und ich möchte das tun. Abhinavachandra Prabhu fragen, der und gerade mal so nice über diesen Punkt gesprochen hatte. Ja, kannst du da helfen? Ja. Ja. Und die Seele ist sozusagen auch ewig in Krishna, könnte man dann sagen. Ja? Verstehst du? Ja. Die Seele ist... Also das Beispiel mit dem Sonnenplaneten, in dem der Sonnenschein, in dem die Sonne... drin ist, aus dem der Sonnenschein hervorgeht. Es ist schwierig zu sagen, was vorher war. Also die Seelen sind in Krishna, sie sind ewig wie Krishna, und sie gehen aus Krishna hervor. Ja. Ich habe dazu noch, also Abhinavachandra Prabhu hat das genau auch umrissen. Und
dargestellt, zur Hilfe. Ich meine, mit diesen Begriffen können wir nicht mit unserem begrifflichen Denken denken, aber zur Hilfe, wenn du hier im Kreis, also hier rein, was du sehen kannst. Hier ist ein Kreis und da sind lauter Punkte drin. Diese Punkte gehen irgendwann mal aus dem Kreis davor und sind dann hier. So. Als dieser Punkt von hier rauskam, da ist er nicht entstanden. Der war schon vorher da. So sind auch die Seelen praktisch in Krishna ewig und werden dort manifestiert. Ja, gut. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.